Guten Morgen miteinander. Als unsere Tochter die noch klein war, haben sie mal gefragt, was sie denn werden wollen. Da hat sie gesagt, eine grosse, eine schöne und eine liebe. Und so, als ich über das Thema nachgedacht habe, ich dachte, das wollen wir doch alle. Wir möchten doch das alle sein. So voreinander auskommt. Es geht irgendwie um das Thema Gnade heute. Und ich möchte zugleich auch sagen, gehen wir gnädig mit unseren lieben Frauen und Müttern um. Es ist so etwas Wichtiges. Und wir wollen das lernen heute vom David. Ein Mensch nach Gottes Herz. Ich habe mich gefragt, warum ist der David ein Mann nach Gottes Herz? Einige sagen, er hatte so eine direkte und offene Beziehung zu Gott. Und er hat ihm einfach immer sein Herz ausgeschüttet. Andere, er ist ja so mutig zu Gott gestanden. Wie ist denn beim Goliath? Da ist er einfach hergestanden und er sagt, im Namen Gottes komme ich zu dir. Und um die andere sagen, er ist bei all seinem Versagen immer bereit gewesen, Buße zu tun. Aber die Bibel sagt nie noch so direkt, warum er ein Mann war nach Gottes Herz. Natürlich sehen wir in seinem Leben, dass er ging und bereit war, Buße zu tun, dass er Gottes Liebe ihm wichtig war, dass er mit ihm gelebt hat. Aber das haben viele andere ja genauso gemacht. Wir finden im Alten Testament viele, die mit Gott gelebt haben, die sich bemüht haben, genauso wie der David. Was war denn so besonders? Dass Gott sieht, David war ein Mann nach meinem Herz. Ich möchte dir mit uns heute Psalm 132 angucken. Vers 1 lesen wir zuerst. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Herr, denke an David und an alles, was er erleiden musste. Wenn wir das Leben von David angucken, stellen wir fest, er war in seinem Leben viel auf der Flucht. Zuerst vor dem König Saul, später vor seinem Sohn Absalom. Und wenn er auf der Flucht war, wenn man jemanden auf der Flucht ist, dann betet man ja normalerweise, oh Gott, gib mir genug zu essen, schenk mir ein Haus, wo ich in Frieden schlafen kann, wo ich sicher bin, wo ich zur Ruhe komme. Ein Ort, wo ich Frieden finde, dass ich nicht ständig fortlaufen muss. Und in der Geschichte finden wir ganz viele Eroberer, die einen Ort für sich und für ihr Volk gesucht haben, dass sie endlich zur Ruhe kommen können. Was aber betet der David auf seiner Flucht? Was hat er betet? Das ist ganz interessant. Obwohl er auf der Flucht war und es schwierig hatte in seinem Leben, was war sein Herzensanliegen? Obwohl er verfolgt wurde, obwohl er viel in der Wüste oder die Wildnis gegangen ist, manchmal sogar gejagt wurde wie ein Hase, betet er Folgendes. Und ich glaube, das war sein Geheimnis. Und er hat dem Herrn einen Eid geschworen. Er hat dem mächtigen Israel versprochen, ich will nicht nach Hause kommen und will mich nicht ausruhen. Ich will nicht schlafen und meine Augen nicht schließen, bis ich einen Ort finde, an dem ich dem Herrn ein Haus errichten kann. Einen Tempel für den Mächtigen Israels. Obwohl der David viele unruhige Zeiten erlebt hat, sucht er nach einem Ort, nicht für sich selber, sondern für Gott, für sein Herr. Kein Wunder, dass Gott sieht, dass er ihn gern hatte. Der David sucht, was Gott dienet hat. Sein Anliegen war, ich will nicht ruhen, bis ich einen Ort finde, da Gott wohnen kann. Lass uns ein bisschen den Zusammenhang von diesem Psalm angucken. Im Alten Testament ist ja die Bundeslade ein Sinnbild für Gottes Gegenwart. Dort, wo Gott wohnt. Man hat sie auch den Thron von Gott genannt. Denn über der Bundeslade, da hat Gottes Gegenwart gewohnt. Oder David sieht im Vers 4 und 7 in diesem Psalm, ich will nicht schlafen und meine Augen nicht schließen, bis ich einen Ort finde, an dem ich dem Herrn ein Haus errichten kann, einen Tempel für den Mächtigen Israels. Wir hörten, dass die Lade in Ephrata sei. Dann fanden wir sie im Lande Jahr. Wir wollen in die Wohnung Gottes gehen und vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Das war sein Anliegen. David guckt zurück in seine Kindheit, wo er von der Bundeslade in Ephrata gehört hat. Ephrata ist der Bibel zum ersten Mal erwähnt, dort, wo Rahel, die Frau von Jakob, ihren jüngsten Sohn, der Benjamin, geboren hat. Und nachher ist sie gestorben. Wir könnten ja sagen, Rahel hat ihr Leben gegeben für ihren Sohn. Und Ephrata, das ist Bethlehem. Also es war der Heimatort von David. Und da haben sie die Bundeslade gefunden und im Gebiet von Jahr steht hier. Niemand aber hat sich um die Bundeslade gekümmert. Obwohl hier Gottes Gegenwart gewohnt hat, hat sich niemand darum gekümmert. Wo der König Saul an die Macht gekommen ist, denkt er nicht an die Bundeslade. Er hat nur ein einziges Mal davon. Es ist fast ein bisschen wie ein Hinweis von Saul Gottes Gegenwart, dass er sie gar nicht recht gesucht hat. Der David sieht später im 2. Samuel 6, lassen Sie uns nach Jerusalem holen, zu Sauls Zeiten haben wir uns nicht um sie gekümmert. Er meint hier die Bundeslade. Der Saul hat also nicht Gottes Gegenwart gesucht. Er hat vielmehr nach einem Platz für sich selber gesucht. Und ich glaube, Gott hat David geliebt, weil er sein Ziel zu seinen eigenen gemacht hat. Für David war Gottes Denken das Wichtigste. Und um was dreht sich Gottes Denken? Um Jesus. Denn die Bundeslade ist eigentlich nichts anderes als ein Bild für Jesus. Schauen wir uns die Bundeslade noch mal an. Vielleicht können wir das Bild auch noch einblenden. Sie steht ja im Allerheiligsten. Und obendrauf, da sehen wir den Gnadenthron. Die Bundeslade selbst ist trocken ohne Rand. Aber oben ist ein Teil, den man abnehmen kann. Und das war sozusagen der Deckel, der die Lade verschließt. Und dem hat man gesehen, den Gnadenthron. Dort ist ihm Gottes Gnade begegnet. Und die beiden Figuren oben auf dem Deckel, das waren Cherubinen, also nicht unbedingt Engel, die Bibel sieht. Sie waren Wächter von Gottes Gerechtigkeit. Sie tauchen zum ersten Mal im Garten Eden auf, wo sie mit flammendem Schwert den Weg zum Baum vom Leben versperren. Sie wachen also über Gottes Gerechtigkeit. Und wie also der Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste reingegangen ist und das Blut auf den Gnadenthron gespritzt hat, dann die Wächter von Gott auf Gottes Gerechtigkeit gucken. Also es hat eine Art, sie stellen eine Art Gottes Augen dar. Die Engel. Die Wächter hier, die Cherubinen. Aber wisst ihr was? Sie gucken nicht auf die Sünde, sondern ihr Blick ist auf das Blut gerichtet. Genauso wie Jesus am Kreuz später das Blut vergossen hat vor dem richtigen Gnadenthron im Himmel. Doch was war in der Bundeslade drin? Drei Gegenstände. Vielleicht können wir die auch sehen. Es war ein goldener Topf mit dem Manna. Er hat daran erinnert, dass das Volk Gottes immer um mich gemurrt hat gegen Gottes Versorgung. Und so sagt Gott, legt das Manna als Erinnerung in die Lade rein. Als nächstes haben sie über einen Aaron gemurrt, über einen Hohepriester. Er war ja der Bruder von Mose. Und als Zeichen, dass Gott ihn erwählt hat, hat er am Stab vom Aaron Knospen sprießen. Ein Holz, das seinen Wurzeln abgeschnitten ist, das treibt normalerweise ja Kinderknospen mehr. Aber der Stab, der hat sogar Blätter getrieben, sogar Blüten und sogar Mandeln sind dran gewachsen. Obwohl er von seinen Wurzeln abgetrennt war. Und er ist eigentlich ein Bild für die Auferstehung vom Tod, für das neue Leben. Gott sieht also, wenn es dir über einen Aaron murrt, legt den Stab als Erinnerung rein in die Lade. Und der dritte Gegenstand, das waren die 10 Gebote. Die Menschen haben Gottes Gebot ja immer und immer um gebrochen. Und Gott sieht jetzt, legt es zuunterst unter den Gnadenthron. 2. Mose 25, 21. Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Das Wort oben drauf heisst hier, hoch drüber, höher als. Das heisst, der Gnadenthron, der steht über dem Gesetz. Der steht über dem Gebot. Und wir müssen uns das bildlich vorstellen. Gnade ist oben, nicht das Gesetz. Viele Menschen sehen das ändern so. Sie sagen, zuerst kommt das Gesetz und daraus kommt Gnade. Gnade ist ohne und Gnade ist wichtig, aber zuerst kommt das Gesetz. Aber es ist falsch. Der Gnadenthron kommt zuerst. Oben ist nicht das Gesetz, das ist unten. Und die drei Gegenstände in der Bundeslade erinnern uns an die menschliche Auflehnung gegen Gottes Versorgung, das Manna, die Auflehnung gegen von Gott berufene Anführer, der Stab, der austrieben hat, und die Auflehnung gegen Gottes Gebot. Und all das kommt jetzt in die Bundeslade und es wird vom Gnadenthron zugedeckt. Wir müssen uns das wirklich bildlich vorstellen. Und Gott sieht im Vers 22, an dieser Stelle über der Bundeslade zwischen den beiden Cherubinen will ich mich dir offenbaren und dir alles sagen, was du Israel weitersagen sollst. Gott sieht also von diesem Ort aus, vom Sühnedeckel an, wollte ich mit dir reden. Er redet also nicht vom Gesetz aus zu uns, sondern vom Gnadenthron aus. Vom Ort zwischen den Cherubinen. Denn Gott schaut auf die drei Gegenstände an und sieht, sie sagen, legt den Sühnedeckel drüber weg. Ich wollte die menschliche Auflehnung gar nicht mehr angucken, sondern das Blut auf dem Gnadenthron, wo einmal im Jahr im Yom Kippur am Versöhnungstag auf den Gnadenthron draufgespritzt wurde. Und wenn auch jetzt die Wächter von Gottes Gerechtigkeit nach Achi geguckt haben, dann sehen sie nicht mehr die gebrochenen Gebote und die Auflehnung von den Leuten gegen Aaron. Sie sehen anstelle unserer Schuld nur noch das Blut vom Lamm. Nur noch das Blut von Jesus. Und wisst ihr, Gottes Augen können durch Wände, durch Wände, durch Felsen durchgucken. Sie können sogar bis in die tiefsten Winkel hineingucken von unserem Herz. Aber der Eis können Gottes Augen nicht blicken. Und das ist das Blut von seinem Sohn Jesus Christus. Dadurch sieht Gott nicht. Wo das Blut von Jesus meiner und deiner Sünden bedeckt, da steht Gott und unsere Schuld nicht mehr zwischendrin. Das sieht Gott nicht mehr. Und ich habe so gedacht, was für ein Gott haben wir eigentlich? Wenn uns das nicht lädt, aufjubeln und Jesus anbeten und ihn gross machen und ihm Danke sagen. Wenn auf dem Gnadenthron Blut ist, sieht Gott nicht mehr die gebrochenen Gebote und die Auflehnung gegen seine Leiter und gegen seine Versorgung, sondern er sieht nur noch das Blut von seinem Sohn. In Jesus ist Gnade über das Gericht zum Sieg gekommen. Er hat das besiegt. Und in der Bibelauslegung gibt es ein Prinzip, das immer wieder nachsucht, wann kommt ein Bild oder ein Wort zum ersten Mal vor. Und das hat ja immer auch noch eine besondere Bedeutung. Also, wo wird das Wort Bundeslade in der Bibel zum ersten Mal erwähnt? Das englische Wort für Lade ist das gleiche Wort wie für Arche. Und was war die Aufgabe der Arche? Die Rettung von Noah, von seiner Familie, von der Sintflut, vor dem Untergang. Das hebräische Wort für Arche aber ist Teva, das hebräische Wort für Bundeslade aber ist Aaron. Und wo kommt Aaron für die Lade zum ersten Mal vor in der Bibel? Im letzten Kapitel vom ersten Buch Mose. Dort, wo es darum geht, wo der Josef gestorben ist und sie ihn in eine Lade gelegt. Dort kommt das zum ersten Mal vor, also in einen Sarg. Wenn Gott die Bundeslade zum ersten Mal erwähnt, heisst dort Sarg. Das heisst, Gott sagt, legt es sicher für eure Auflehnung. Der Mannentopf, der Stab, der ausgeschlagen hat für eure Murren und die Zehngebote, die Auflehnung gegen meine Regeln, legt es in den Sarg. Und bedeckt es mit dem Gnadenthron. Und wenn ihr in Krieg zieht, und ich habe so gedacht, wie auch immer unser Krieg aussieht innerlich, dann sieht Gott, wenn ihr die Lade mit euch tragt, dann werdet ihr siegen. Wenn ihr Jesus mit euch ins Leben rausnehmt, werdet ihr siegen. Ihr werdet gewinnen. Und jetzt heisst es hier, wo die Bundeslade im Haus von Obed-Edom steht, wollte David sie dort herbringen. Er ist ja, wie wir wissen, er ist so erschrocken zuerst, als er sie herbringen wollte. Und dann ist jemand gestorben und er hat sie lassen. Und es heisst, er hat sie lassen im Haus von Obed-Edom. Und als sie dort in diesem Haus gestanden ist, heisst es, Gott hat den Obed-Edom ganz reich gesegnet. Und er ist so erfüllt worden von Gottes Herrlichkeit. Der Gnadenthron ist ein Bild für das vollendete Werk von Jesus. Die Bundeslade ist eine Sehhilfe für uns, für dich und für mich, für das wir im Alten Testament schon Jesus erkennen können. Wer von uns möchte nicht, dass Gott über ihn sieht, dass er ihn lieb hat. Natürlich weiß er, er das. Aber wisst ihr, Gott, wenn Gott so richtig begeistert wäre von uns, und das ist, glaube ich, das Geheimnis von David. Er hat so eine begeisterte Leidenschaft gehabt für Bundesladen. Sein Anliegen war, Gott eine Wohnung zu machen. Und er hat mich gefragt, was ist unser Anliegen? Wisst ihr, Jesus muss immer um im Mittelpunkt der Gemeinde gestellt werden. Ja, aber viele Christen predigen doch Jesus. Ja, aber die Frage ist, steht er auch im Mittelpunkt? Ist es mein grösstes Anliegen, dass er in mir und auch in unserem Volk drin wohnt? Dass er sich ausdrücken kann, dass er wachsen kann? Und darum ist es David gegangen. Und um was geht es uns? Ja, im Neuen Testament haben wir auch so ein Beispiel, um was es uns oft geht. Wo Jesus auferstanden ist, da heisst es doch, dass sie die zwei Jünger zusammen nach Emmaus gegangen. Aber sie haben gar nicht gemerkt, dass Jesus bei ihnen ist. Das heisst, ihre Augen waren verschlossen. Er geht zwar mit ihnen an ihrer Seite und dennoch waren sie völlig niederschlagen, mutlos. Und Jesus fragt sie dann auch, hey, warum seid ihr so traurig? Und wisst ihr, was sie geantwortet haben? Wir haben gedacht, Jesus würde Israel erlösen. Haben sie an Jesus geglaubt? Haben sie an Jesus vertraut? Ja, aber Jesus war irgendwo nur Mittel zum Zweck gewesen. Im Mittelpunkt ist nämlich Israel gestanden. Wir denken, Jesus würde Israel erlösen. Israel war im Mittelpunkt. Vielleicht sagen wir auch, Jesus, wir sind enttäuscht. Warum hast du mir nicht geholfen in meiner letzten Prüfung? Jesus, warum hast du mir nicht gegeben, was ich schon so lange darum bitte, was ich doch wollte? Ein Beispiel von mir, ich habe manchmal so gedacht, oh, wenn nur ein bisschen mehr Leute kämen, ja, so menschlich. Was ist die Mitte, was ist das Ziel, was ist der Auftrag? Und wenn wir ehrlich sind, was steht in unserem Mittelpunkt? Ist es Jesus oder sind es so andere Sachen? Wir benutzen Jesus, um zu bekommen, was für uns im Mittelpunkt steht. Und wisst ihr, Jesus ist so gut und so lieb und so grosszügig, dass er uns immer um ihn beschenkt und beschenkt. Ja, er lädt sogar zu, dass wir ihn benutzen. Wie oft sieht Jesus einfach, ja, nimm noch mehr von mir. Du sollst mehr haben von mir. Er möchte, dass wir seine Weisheit bekommen, wenn wir verwirrt sind. Er möchte, dass wir seine Heilungs- und seine Auferstehungskraft erfahren. Er möchte, dass wir seine Hilfe wirklich erleben mit seinem Alltag, wenn wir in Not sind. Und wie oft sagt er einfach, nimm, ich habe genug. Nimm noch mehr von mir. Dafür bin ich doch gekommen. Aber wisst ihr, wenn wir im Glauben wachsen wollen, da geht es irgendwann nur um meine Karriere und um meinen Erfolg und um meinen Ehepartner und um meine Familie. Und um das, was bei mir im Mittelpunkt ist. Sondern da geht es nur noch um Jesus. Wo der König Salomo als junger Mann die Herrschaft von seinem Vater David übernommen hat, da geht er als neuer König von Israel hin nach Gibeon. Denn in Gibeon ist die Stiftshütte gestanden. Und dort drin, in der Stiftshütte, dort war die Menora, da war der Tisch mit dem Schaubrot und da war auch der Räucheraltar, der Brandopferaltar. Alles war da, bis auf das Wichtigste, das war nicht mehr der, nämlich die Bundeslade. Die ist nicht mehr der gestanden. Wo war sie denn? Sein Vater, der David, hat sie bereits schon auf den Berg Zion gebracht, heisst es. Und da, wo der Salomo keine Weisheit gehabt hat, hat er zuerst nur die äußere Hülle besucht. Er ist nach Gibeon gegangen. Und er hat gedacht, dort wäre Gott gegenwärtig in der Stiftshütte. Aber Gottes Gegenwart war bereits schon in Jerusalem, in Zion. Und wir lesen in der Bibel, wie der Salomo 1000 Brandopfer dargebracht hat. Aber in dieser Nacht in Gibeon ist ein tiefer Schlaf über den Salomo gekommen und er hat einen Traum von Gott. Und Gott fragt ihn, hey Salomo, was soll ich dir geben? Und der Salomo hat gebetet und gesagt, Gott, gib mir mehr Weisheit. Gib mir Weisheit. Und Gott hat sich sehr gefreut darüber und hat gesagt, ja, ich wollte dir Weisheit geben, aber ich wollte dir noch viel mehr Sachen geben, die du gar nicht darum gebetet hast. Du sollst reich sein und mehr Siege erringen als jeder andere König. Und wir wissen, dass der Salomo der reichste König war, was je gegeben hat. Ja, bis heute immer noch der reichste Mann ist, der je gelebt hat. Sogar die reichen Männer von heute können dem Salomo nicht bieten, was er hatte. Die Zahlen stehen alle in der Bibel. Es ist verrückt, was der alles besitzt hat, für einen Besitz hatte. Aber wisst ihr, als der Salomo aus dem Traum erwacht ist, da hat Gottes Weisheit bereits angefangen zu wirken in seinem Inneren. Es hieß nämlich im 1. Könige 3,15, da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. Am nächsten Morgen ging er nach Jerusalem zurück. Dort trat er vor die Bundeslade des Herrn und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Der Salomo ist nach dem abgereist. Woher? Von Gibeon zur Bundeslade von Gott. Also das heisst, Gott hat ihm sofort Weisheit geschenkt. Denn wo wir Weisheit bekommen, da suchen wir einfach Gottes Gegenwart. Da will wir letztlich nur noch Jesus. Da will wir nicht Sachen wie Erfolg, sondern Jesus will wir wissen, dass von ihm alles andere abhängig ist, wenn wir ihn haben. Und wir haben ein deutliches Zeichen dafür, dass der Salomo gescheiter geworden ist. Und als er aufgewacht ist, fragt er sich, hey, was machen eigentlich hier in Gibeon? Hier steht ja nur die Stiftshütte, die äußere Hülle. Das, worum es geht, ist die Bundeslade in Jerusalem. Und nachher ist er zur Bundeslade gegangen. Verstehen wir, es geht jetzt nicht darum, dass wir eine Nachbildung von der Bundeslade haben. Es geht nicht um die Bundeslade, sondern um das, was für die Bundeslade steht. Die Bundeslade ist nur ein Bild, um uns zu zeigen, wer unser wunderbarer Herr Jesus ist und was wir in ihm haben. In Christus, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. In ihm liegen alle Schätze, verborgen sind in der Bibel. Der Gnadenthron steht für die Nägel, für seine Seiten, seine Wunden, für seine vollendete Erlösung, die er vollbracht hat. Und sein Blut hat all unsere Schuld und unsere Sünde aus den Augen Gottes fortgenommen. Und das gilt für alle, die ihm glauben und ihm vertrauen. Lass uns schließen mit dem Schluss, den Schlussversen vom Psalm 132, Vers 13 bis 16. Dort ist, denn der Herr hat Jerusalem erwählt. Er hat sich ausgesucht, um dort zu wohnen. Der David hat ja gesehen, ich wollte meinen Augen keinen Schlaf mehr gönnen, bis ich eine Wohnung für einen Herr gefunden habe. Und am Ende vom Psalm seht ihr, hier in Vers 13 und 14 sprach, dies ist mein Haus, in dem ich für immer wohnen will. Hier will ich mich niederlassen, denn dies ist der Ort, den ich mir ausgesucht habe. Der Herr hat den Berg Zion erwählt. Er wollte dort bei uns wohnen. In Zion, nicht am Sinai. Am Ort von der Gnade. Und wisst ihr, die Kraft von der Gnade ist viel, viel grösser und stärker als die Kraft vom Gesetz. Die meisten Länder und Gesetzgeber haben das noch nicht gecheckt. Da ist immer mit dem Gesetz im Vordergrund. Aber bei Jesus ist Gnade im Vordergrund. Das ist die Kraft, die Kraft hat, uns zu verändern. Überlegen wir uns, Bundeslade ist in Kiriat Jeraim, im Gebiet von Juda, beim Obed Edom. Hätte Gott nicht einfach können sagen, ich kann von da aus das ganze Volk segnen. Nein, der David hatte eine Offenbarung von Gott gehabt. Er wusste, der Herr hat Zion erwählt. Und so hat Gott auch Jesus erwählt. Jesus muss im Zusammenhang vom Berg Zion gesehen werden. Das bedeutet, Jesus muss im Zusammenhang von der Gnade gesehen werden. Denn es ist schon möglich, Jesus als jemand zu sehen, der das Gesetz bringt. Es ist möglich, Jesus so zu sehen wie der Mose. Und es gibt viele Prediger, die Jesus so darstellen. Aber Jesus muss im Zusammenhang vom Berg Zion gesehen werden, vom Thron, von der Gnade aus. Und wenn wir über Jesus reden, dann darf Gnade einfach nicht fehlen. Und was passiert mit der Gemeinde, mit Christen, die das machen? Vers 13, dort werde ich bei ihnen wohnen. Und Vers 14 sprach, an diesem Ort lasse ich mich für immer nieder. Hier soll mein Ruheplatz sein. So habe ich es gewollt. Und was passiert mit denen, die Jesus im Mittelpunkt von ihrem Leben stellen? mit denen, die aus der Gnade leben, Vers 15, ich will sie reich beschenken mit allem, was sie brauchen. Hier steht zweimal das Wort Parach. Ich will sie segnen und segnen. Bei uns steht nur reichlich segnen, aber gemeint ist, ich will sie segnen und segnen und immer wieder neu segnen. Das ist das Erste und auch die Armen sollen genug zu essen haben. Es hat in unserer modernen Welt noch nie so viele Erfindungen gegeben, die uns sollen fröhlich und glücklich machen sollen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es hat auch noch nie so viele unzufriedene Menschen gegeben, wie jetzt. Und was passiert, wenn Jesus im Mittelpunkt steht? Ich will sie sättigen, steht hier, Vers 16. Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden. Und wisst ihr, wo Jesus im Mittelpunkt steht, werden uns Kleider vom Heil angelegt. Da ist er unser Schutz, da ist er unser Fels und unser Löser. Alle, die mit ihrer Treue halten, sollen laut jubeln vor Freude, steht hier. Das Wort für getreu ist auf Hebräisch chasadeka. Auch das Wort kommt vom Wort chaset, wo letztlich heißt die Begnadeten. David sagt zu seinem Gott im Psalm 118, du bist mein Gott, ich danke dir, mein Gott, ich wollte dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade wird ewiglich. Das Wort Gnade ist sehr vielschichtig. Es bedeutet, hey, ewiges Leben. Es bedeutet, jeden Morgen neu. Aber es bedeutet auch Barmherzigkeit, Liebe, Zuwendung, Freundlichkeit. Der David bekommt eine Offenbarung über Gottes Gnade. Und darum sieht er darüber. In der Bibel steht, wenn Gnade Gottes, wer das glaubt, der gehört zu den Begnadeten. Sie werden Chasaseka genannt. Getreue, die werden jubeln, begnadete Menschen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die vor Ärger schreien. Aber es gibt auch Menschen, die vor Freude jubeln, weil sie Gottes Gnade berührt haben. Und Gott möchte, dass wir zu denen gehören, die immer um die Tür dringen, zu dieser Freude, die uns nur Christus geben kann, die immer mit Freude zujubeln. Sie sollen gesättigt werden. Lasst uns das Segen nicht entgehen, den Jesus für uns bereit hat. Lasst uns Jesus ganz neu im Mittelpunkt stellen, dass er gesehen wird. So ist es auch im Neuen Testament. Ihr seid der Tempel, wo Gottes Gegenwart, wo Gottes Gnade soll drin wohnen. Was für ein Geschenk haben wir in Jesus. Und ich möchte noch beten, ich möchte ihm noch Danke sagen. Und komm, lass uns aufstehen und ihn anbeten, dass er uns die Gnade geschenkt hat, dass er nur noch das Blut sieht. Dass er nämlich sieht, was wir sind und was wir machen. Es ist zugedeckt durch Jesu Blut. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass deine Gnade grösser ist. Dass deine Gnade Kraft ist zur Veränderung. Und Herr, wir suchen immer noch mehr nach Regeln, nach Gesetzen. Aber du willst unser Herz gewinnen. Du willst uns ausfüllen mit deiner Gnade, mit deiner Barmherzigkeit. Und danke, dass du uns Jesus geschenkt hast, dass du ihn für unsere Schuld ans Kreuz geschickt hast, dass wir dürfen frei ausgehen, dass wir voller Leben dürfen jubeln und dir Danke sagen. Und bitte mach uns das neu gross. Was du uns da ist, was du uns sein willst. Und du weißt, wo wir noch selber probieren. Vielleicht ein bisschen fromm zu sein und uns zu bemühen. Aber schenk es viel mehr, dass wir so ein Gefäß sind, das einfach dir her hat und sich von dir fühlen lässt, von deiner Gnade. Wo staunen an dem, was du für uns da hast. Und du bist unsere Quelle. Du bist unsere Kraft. Du bist die Tür. Du bist der gute Hirte. Du bist das Leben. Ich lebe. Ihr sollt auch leben. Danke vielmals, Jesus. Wir bitten die Heilige Geist, komm über jedes und füll sie ganz neu aus, uns alle, mit deiner Gnade, dass wir rausgehen in die Welt und von dir reden, von deinem Geschenk, von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit. Wir beten dich an, wir loben dich, auch gerade mit dem nächsten Lied. Lass uns Gott anbeten und staunen über ihn.